Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit mir und meiner Lieblingskollegin.
Yes, das bin ich. Das ist immer mein Einsatz. Immer wenn sie diesen Satz sagt, dann weiß ich, ich bin gemeint. Den sagt sie aber auch immer nur, wenn niemand anders da ist.
Aber immerhin gibt es jetzt mehr Kolleginnen außer uns beiden. Das heißt, es ist sozusagen nicht kein Selbstverständnis mehr.
Ja, ja, ich weiß schon, was du mir damit sagen willst. Ich habe Konkurrenz bekommen. Ich gebe mir sehr viel Mühe weiterhin.
Und daher weiß ich es zu schätzen, dass du heute Zeit für mich hast und für diese Aufnahme. Und unser heutiges Thema, wir sprechen nämlich heute mal über Fortbildungen und den Alltagswahn mit den Titeln, die man so auf Visitenkarten ansammeln kann. Dazu passt, dass ich heute gerade noch mich darüber unterhalten habe, ob ich mal meine Visitenkarte aufpimpen müsste, ja oder nein, weil ich nämlich nichts draufstehen habe. Aber da sind wir auch gleich sozusagen im Thema Fortbildungen. Was gibt's? Was lohnt sich? Wann macht man was?
Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, aber irgendwie finde ich, ist das bei uns ja auch so ein kleiner Titeldschungel. Ich habe das Gefühl, dass die Juristen sehr gut darin sind, erst eine sehr lange Ausbildung zu machen mit 2 Staatsexaminas und dann sich zu überlegen, dass das noch nicht gereicht hat und man noch ganz viele andere Sachen machen könnte.
Genau. Als ich angefangen habe zu arbeiten, war es, glaube ich, auch üblich zu sagen, es gibt sozusagen 4 Top Dinge, die man erreichen könnte, 2 Prädikatsexamen, eine Promotion und ein Master. Und eine bestimmte Anzahl von diesen 4 müsse man in jedem Fall haben, wenn man nach einem Ansatz sozusagen einen Job haben möchte.
Meine Güte, da haben wir ja Glück gehabt, ne? Weil alle diese Titel vereinen wir beide leider auch nicht auf uns.
Vielleicht, wenn wir zusammenlegen.
Ja, vielleicht ginge es dann, genau.
Wobei, es fehlt uns auf jeden Fall ein Master. Keiner von uns hat einen.
Ja, da müssen wir irgendwen aus dem Team noch dazu nehmen. Also wir haben ja sehr viele Kollegen mit allen möglichen Fortbildungen und Weiterbildungen und da ist auch der LLM sehr beliebt bei. Ich persönlich habe ja promoviert und habe das direkt nach dem ersten Staatsexamen gemacht, was ich tatsächlich auch irgendwie ganz angenehm fand, weil man da einfach mal so ein bisschen durchschnaufen konnte. Und ich das Gefühl hatte, ich habe so ein bisschen die Seiten gewechselt. Bei mir war das damit verbunden, dass ich am Lehrstuhl gearbeitet habe und da so eine halbe Stelle hatte. Und dann war es zumindest bei uns so, habe ich den Prof natürlich etwas unterstützt bei Vorbereitungen von seinen Vorlesungen, Klausurenkorrektur. Und man hat auch selber so kleinere AGs gegeben. Und das fand ich eigentlich total schön. Weil man da auch selber einfach nochmal total gemerkt hat, was man begriffen hat und was man irgendwie vielleicht nicht begriffen hat und mal auf der anderen Seite von so einem Hörsaal zu stehen und nicht immer als Student und da fürs Examen lernend und in halbe Panik verfallend, war irgendwie mal sehr angenehm nach dieser stressigen Zeit vom ersten Staatsexamen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja tatsächlich auch ein ziemlicher Wechsel des Blickwinkels und auch der Seiten, wie du gesagt hast. Würdest du denn sagen, dass deine Promotion irgendwie berufsbezogen war in Bezug auf das, was du jetzt machst? Oder hattest du dir zu dem Zeitpunkt schon darüber Gedanken gemacht? Passt dein Promotionsthema zu deiner späteren Ausrichtung? Hast du es gewürfelt?
Ja, also ich bin ja schon angestellt, dementsprechend kann ich ja sagen, wie es tatsächlich war. Also ich habe mir 0 Gedanken gemacht und bin da total reingerutscht und ich wollte diese Stelle an der Uni vor allem einfach haben, weil ich nach dem ersten Staatsexamen nicht sofort weitermachen wollte und dann dachte ich, irgendwie ist das doch ein ganz netter, gut bezahlter Job und irgendwie vielleicht auch nochmal so ein ganz anderer Einblick als in der Kanzlei und als ich dann diesen Job hatte, ist mir erst so 100%ig bewusst geworden, dass ich dann ja jetzt auch promovieren könnte. Sowas sollte man übrigens beim Vorstellungsgespräch nicht erzählen. genau, und der Prof, für den ich damals gearbeitet habe, der war eigentlich so sehr auf internationale Beziehungen spezialisiert und wir hatten auch so ein Kooperationsprojekt mit einer chinesischen Uni und da war es dann eigentlich relativ naheliegend, dass ich halt irgendwie auch irgendein Thema wähle, was irgendwie so deutsch-chinesische Beziehungen, vielleicht irgendwas Rechtsvergleichendes oder so betrifft. Und dann habe ich da mal irgendwie so angefangen und habe halt gemerkt, irgendwie, puh, also das ist echt überhaupt nicht meins und das interessiert mich wirklich 0,0. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dazu dann ein gesamtes Buch zu schreiben. Genau, und dann hatte ich aber Gott sei Dank irgendwie ganz viele liebe Freunde an der Uni schon zu dem Zeitpunkt, mit denen ich mich dann sehr viel ausgetauscht habe. Und da zu dem Zeitpunkt eh noch niemand von uns irgendwie wusste, in welche Richtung er wirklich gehen wollen würde nach dem zweiten Staatsexamen, auch gerade so fachlich, war es tatsächlich dann so irgendwie, dass ich einfach nur mal überlegt habe, was interessiert mich denn an Jura irgendwie tatsächlich und wozu habe ich denn wirklich eine Meinung und kann tatsächlich was sagen. Und dann bin ich mit einem sehr lieben Freund von mir darauf gekommen, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt gerade das Thema gab, dass eingetragene Lebenspartner nicht gemeinsam ein sogenanntes Fremdkind adoptieren konnten, sondern dass ein eingetragener Lebenspartner erst ein leibliches Kind bekommen musste oder vielleicht aus einer vorherigen Beziehung mitbringen musste. Und wenn dieses Kind dann nur einen rechtlichen Elternteil hatte, dann konnte der andere das Kind sozusagen als Stiefkind adoptieren.
Ah, ich verstehe.
Ja, genau. Und das war dann tatsächlich was irgendwie, war tatsächlich ein Thema irgendwie, was ich total spannend fand und wozu ich auch einfach persönlich eine sehr klare Meinung hatte und dementsprechend dann auch irgendwie Lust hatte zu gucken, wie sich das darstellen lässt. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und bin zu dem Prof hin, für den ich gearbeitet habe und habe gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, das ruckelt hier so ein bisschen und es funktioniert irgendwie nicht so hundertprozentig mit dem Thema. Und er war, glaube ich, sehr dankbar, dass ich es angesprochen habe, weil er hat es genauso gesehen. Und dann habe ich ihm davon berichtet, dass ich ein neues Thema habe. Und da hat er gesagt, da wäre er leider nicht der Richtige für, damit würde er sich nicht auskennen. Und dann bin ich praktisch mit meinem Thema ein bisschen hausieren gegangen an den Lehrstühlen und habe dann eine sehr kompetente und gute Doktormutter gefunden, die sich dann dem Vorhaben angenommen hat.
Aber ja, ich glaube, das ist fast ein bisschen ungewöhnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Vielzahl von Kollegen, die bei uns promoviert haben, das entweder mit ein bisschen tatsächlich, also simpler angegangen sind, an den Lehrstuhl, du kriegst ein Thema und das bearbeitest du. Oder wir haben natürlich auch viele Kollegen, die berufsbegleitend promovieren, die keine DIS mitbringen, wenn sie hier anfangen, sondern mit dem Mentor zusammen besprechen, macht es Sinn, wenn ja, wann, in welchem Konstrukt und das dann berufsbegleitend angehen, das Thema. Und dann ist es natürlich ja häufig ein Thema, das ein bisschen, sag ich mal, Bezug vielleicht zur Arbeit hat. Aber du würdest vermutlich jetzt nicht sagen, dass dir, hat es irgendwann mal eine Relevanz gehabt für dich? Zu sagen, hast du zu einem fachlichen Thema promoviert, fachfremd?
Nee. Überhaupt nee, nicht. Okay. Also ich habe mich mit einem unserer Seniorpartnern bei meinem Vorstellungsgespräch über den Inhalt meiner DIS unterhalten, sehr zu meiner Verwunderung und ich hatte das Gefühl, er weiß gerade in dem Moment noch mehr dazu als ich. aber ansonsten war es tatsächlich nie ein Thema irgendwie. Ich glaube, dass es oftmals eher darum geht, dass man zeigt, dass man prinzipiell sowas kann und dass man das durchhalten kann und dass man in der Lage ist, so akademisch zu arbeiten. Aber ich muss sagen, wenn ich erst angefangen hätte zu arbeiten, dann hätte ich garantiert auch ein Thema gewählt, was meinem Arbeitsalltag wesentlich näher gewesen wäre. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn man sich im Job immer irgendwie mit ähnlichen Themen beschäftigt, wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Bau- oder Architektenrecht oder ich auch ansatzweise mit dem Vergaberecht, dann wäre einem da ja zwangsläufig auch mal was über den Weg gelaufen. Von daher glaube ich, ist es genauso, wie du sagst. Je nachdem, zu was für einem Zeitpunkt man das auch macht, ist es dann auch anders mit der Themenfindung und wahrscheinlich auch anders mit der Arbeitsverteilung.
Das glaube ich auch, dass das ein großes Thema ist für die Arbeitsverteilung. Und ich glaube, gerade wenn man bei uns berufsbegleitend promoviert, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen leichter, weil man noch nicht so ein volles, laufendes Dezernat hat und noch nicht so viele Rückfragen von Mandanten kommen. Vielleicht ist es dann einfacher abzuschichten. Montag bis Mittwoch ist man in der Kanzlei und Donnerstag, Freitag ist man entweder da und promoviert oder ist in der BIP oder zu Hause oder wie auch immer. Ich glaube, es ist ja sehr individuell, wie man das auch festlegt. Und ich meine, wir haben auch Kollegen, die das ja in sehr fortgeschrittenem Berufsjahr sozusagen nochmal reinschieben, die Promotion und dann vielleicht ein bisschen mehr darum kämpfen müssen, dass beides zeitlich unter einen Hut auch passt.
Ja, Das glaube ich auch. Also auch so aus meiner Erfahrung war es tatsächlich auch damals so, dass es super wichtig ist, dass man sich halt feste Zeiträume dafür setzt. Also ich mit meiner halben Stelle habe irgendwie, glaube ich, 4 Vormittage gearbeitet und einen Tag lang, so dass ich die Nachmittage und einen ganzen Tag dann für die Promotion hatte. In den Semesterferien war es dann nochmal ein bisschen anders aufgeteilt. Aber das war total wichtig, damit man sich halt selber auch nicht beschummeln kann, ne? Weil so eine Diss kann ja auch never ending story werden im Endeffekt, weil man ist da ja ziemlich allein auf hoher See. Wenn man Glück hat, hat man ein paar Freunde, die man damit irgendwie voll quatschen kann und die nicht sofort auf Durchzug schalten, sondern wirklich mal mit einem irgendwas durchdenkt. Aber ansonsten ist man da ja ein paar hundert Seiten und sehr viele Quellen einfach wirklich mit sich selber beschäftigt. Mhm. Und von daher glaube ich, ist es, egal wann man es macht, super wichtig, sich dafür einen festen Zeitrahmen zu setzen, sodass man auch überhaupt gucken kann, ob man irgendwelche Fortschritte macht oder ob man sich hier gerade selber ein bisschen beschummelt und eigentlich nur behauptet, man promoviert, aber in Wirklichkeit tut sich eigentlich überhaupt nichts.
Das ist ja wie mit vielen großen Vorhaben. Am Anfang geht es ja auch nicht richtig voran. Man produziert ja nicht von Tag 1 an irgendeinen Text, sondern man muss erstmal lesen, muss erstmal eine Struktur schaffen.
Anne, daran sieht man wieder, dass du einfach sehr schlau bist. Hätte ich das damals schon gewusst, wäre das erste halbe Jahr echt einfacher gewesen.
Nein, ich habe das ja ich habe das auf die harte Tour gelernt. Ich habe ja nicht promoviert. Das liegt auch unter anderem daran, dass ich grundsätzlich sehr faul bin und nur mache, was ich machen muss. Ich habe aber ja im letzten Jahr ein Buch mit einem Kollegen geschrieben und das schien mir zumindest ähnlich am Ansatz zu sein, mit dem Unterschied, dass wir noch eine Sackflöhe hüten mussten.
Gott sei Dank fühle ich mich da nicht angesprochen.
Die Kollegen, die wir dazu bekommen haben, auf Knien anflehend einen Beitrag beizusteuern und die man natürlich dann erstaunlicherweise auch unter nochmal irgendwie bespaßen muss und ein bisschen eintakten muss und für die auch so ein bisschen die Orga-Themen übernehmen muss. Aber von daher würde ich sagen, ist mir das Strukturthema und erstmal was lesen, damit man überhaupt was hat, was man schreiben kann, bekannt. Und zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil es vielleicht auch ein bisschen länger her ist oder vielleicht hast du es auch verdrängt, aber als ich letztes Jahr in meinem Projekt saß und dann so dachte, okay, die Überschrift steht und jetzt, die Seite ist sehr leer, diese weiße Seite.
Ja, das stimmt, das kenne ich noch und das ist ja wirklich tatsächlich so, zu Anfang dauert das bei so einem Projekt Ewigkeiten, weil man ja erstmal so ein bisschen einen Fahrplan entwickeln muss, ne? Wie soll überhaupt was zusammengreifen, was will man überhaupt genau behandeln und wie will man das dann mit Leben füllen, ne? Ja. Das ist ja auch einfach gar nicht so einfach und ich glaube tatsächlich, dass dein Buchprojekt, was ja im weitesten Sinne auch eine Zusatzqualifikation und eine Weiterbildung ist, weil man sich es ja irgendwie auch mit auf die Fahne schreibt, dass man da jetzt als Autor tätig ist.
Herausgeber und Autor. Das ist wie, wenn ich jetzt ins Trash-TV gehen würde, dann würde ich alle meine Berufsbezeichnungen unten drunter schreiben, wie Model, Schauspieler, Influencer. Und so ist es bei uns auch. Ja, ich würde dann Herausgeber und Autor dazu sagen.
Ja, also ich finde wirklich, spätestens jetzt brauchst du eine neue Visitenkarte.
Ja, ich habe heute nämlich durch Zufall gesehen, dass ganz viele der Kollegen ja nicht nur so Promotion oder auch Master draufstehen haben oder Fachanwalt draufstehen haben, sondern auch ihre ganzen Lehraufträge draufstehen haben. Und wenn man dann ja die Seiten gelegentlich wechselt, so wie du das ja schon beschrieben hast, und man als Lehrbeauftragter tätig ist, dann kann man sich das auch auf die Visitenkarte schreiben lassen, habe ich festgestellt. Und ich habe es nicht draufstehen. Deswegen habe ich heute gleich neue Visitenkarten bestellt für alle Fälle, falls man die nochmal braucht, was ja selten der Fall ist. Aber manchmal kommt man ja irgendwo hin und irgendeiner fragt einen tatsächlich noch nach einer Visitenkarte. Und ja, wir sind ja oldschool, wir haben sowas noch in Papierform. Wir haben das nicht nur auf dem Handy in
QR-Code.
Ja, QR-Code oder so. Ich glaube, wir haben einen QR-Code auf der Karte.
Ja, aber das andere haben wir auch.
Andere haben das doch nur im Handy und dann übertragen die das so. Aber kannst du auch draufschreiben lassen, habe ich festgestellt. Und was ja viele gemacht haben, wir beide jetzt nicht, ist ein Master.
Ja. Genau, kenne ich auch sehr viele, die es gemacht haben. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass sie sich dachten, Promotion ist irgendwie zu lang und zu dröge. Mhm. Master kann man ja auch oft irgendwie nochmal mit einem Ortswechsel mit Ausland verbinden.
Ja.
Und kann dadurch, glaube ich, so ein bisschen besser, zumindest das, was ich von allen Freunden, Kollegen, Kolleginnen irgendwie so höre, kann man noch ganz gut irgendwie so ein bisschen die Freude mit dem Nützlichen des Titelerwerbs nachher verbinden. Genau. Und je nachdem, wo man dann halt irgendwie auch ist, ist das System ja auch sehr unterschiedlich, ne? Also ich kenne da Leute, die tatsächlich längere Arbeiten geschrieben haben. Ich kenne da aber auch Leute, die in ein paar Kursen einfach nur Credits gesammelt haben und dann irgendwie eine kurze These über 10 Seiten geschrieben haben. Also das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also wenn einen so eine Promotion abschreckt aufgrund der Länge, und ich würde mal sagen, wenn man nebenher arbeitet, sollte man dafür schon 2 Jahre einplanen. Dann ist so ein Master vielleicht noch ein bisschen die angenehmere Variante.
Genau, ich weiß, dass wir auch Kollegen haben, die das berufsbegleitend machen, einen Masterstudiengang. Es gibt ja, weil wir jetzt immer Baurecht im Schwerpunkt machen, auch in Marburg meine ich einen Masterstudiengang, der sich ja auf Baurecht spezialisiert hat, ein LLM, und den auch ein paar Kollegen gemacht haben. Und ich weiß aber auch, dass wir eine Kollegin haben, die, glaube ich, was Internationaleres gemacht hat. Das kann man ja auch durchaus berufsbegleitend machen. Und ich glaube, es ist, wie du sagst, man hat dann so ein bisschen die vielleicht zeitlich ein bisschen ist es überschaubarer, man hat ein bisschen weniger Aufwand, den man vielleicht reinstecken muss, und man hat vielleicht ein bisschen höheren Praxisbezug. Und ich erinnere mich, dass es zum Teil auch Masterstudiengänge gibt, ich meine, dazu gehört auch der in Marburg, die ja beides abdecken, den Master und den theoretischen Teil des Fachanwalts.
Genau.
Und dann kannst du mit einem nämlich 1,5 Sachen fast erschlagen.
Genau, da kommen wir nämlich dann auch schon wieder zu der nächsten Weiterbildungsmöglichkeit oder Fortbildungsmöglichkeit und Titelerwerb, nämlich den Fachanwalt, was wir ja auch beide hinter uns haben. Mhm. Du schon länger, ich noch nicht ganz so lange. Ja, und da muss man ja auch sagen, also auch das ist ja wirklich Aufwand, ne? Das sind ja irgendwie 120 Stunden reine Fortbildung plus dann irgendwie nochmal die 3 Klausuren mit jeweils 5 Stunden, und irgendwann muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen was für diese Klausuren vorbereiten. Und dann darf man, wenn man seine Fälle zusammen hat, den entsprechenden Fachanwaltstitel führen.
Genau, ich glaube, man darf mittlerweile ist es begrenzt worden auf maximal 3 unterschiedliche Fachanwalttitel, die man erwerben darf. Und wir haben ja einige Kollegen, die zumindest Baurecht und Vergaberecht gemacht haben oder Baurecht und Miet- und WEG-Recht haben. So eine Kombination, das kommt ja häufig vor. Ich kenne auch jemanden, der 3 Fachanwaltstitel hat. Ich würde sagen, dann muss man relativ viele Fälle auch haben, damit man die auch in echt führen kann. Weil das setzt natürlich auch voraus, dass im Baurecht waren es, glaube ich, um die 80 Fälle, die man zusammenbekommen musste innerhalb von 3 Jahren. Das setzt natürlich auch voraus, dass man nicht nur an einem Großmandat arbeitet, das sich vielleicht total schick anhört, oder wenn man dann irgendwie Freunden davon erzählt, dass man an so einem Riesenprojekt mitarbeitet, ist das total toll, für den Fachanwalt leider kontraproduktiv. Das sind nämlich dann die Kollegen, die dann kurz vor Abschluss der Liste nochmal so durch die Kanzlei geiern und sagen, ich brauche noch ein selbstständiges Beweisverfahren, wenn ich wüsste, was das wäre.
Die sind besonders beliebt.
Kann ich irgendwo unterschreiben? Ja, genau. Also das ist natürlich nicht ganz leicht, diese Masse an Fällen auch zusammenzubekommen in der kurzen Zeit. Da muss man gleich am Anfang auch ein bisschen, glaube ich, das mit seinem Mentor besprechen. Gerade wenn man einen Mentor vielleicht hat, der wenig streitige Verfahren hat, das darf man nicht außer Acht lassen. Man braucht eine gewisse Anzahl an Gerichtsstreitigkeiten und braucht eine Anzahl an selbstständigen Beweisverfahren, und der Rest ist Beratung, und es muss auch unterschiedlich sein. Alles, was von der Norm abweicht, ist extrem begründungsaufwendig. Es wird ja geprüft, diese Liste am Ende des Tages, von, glaube ich, irgendjemandem von der Anwaltskammer. Die haben, glaube ich, da einen Ausschuss für. Und ich weiß, die schicken diese Listen als auch mal zurück und sagen, hat leider nicht gereicht. Da muss man noch mal ein bisschen nachbessern. Und das macht natürlich alles immer extra Aufwand. Aber ja
total.
Wir haben es beide gemacht. Ich habe das gleich am Anfang gemacht, als ich angefangen hatte zu arbeiten. Warum auch immer.
Und es bietet sich, glaube ich, tatsächlich auch an, weil man muss auch irgendwie sagen, also ich finde, die Qualität dieser Kurse ist irgendwie sehr wechselhaft, hängt ja auch oft vom Dozenten ab, und mittlerweile gibt es ja auch viel Online- oder Hybridveranstaltungen, und da online irgendwie von morgens 8 bis abends 18.30 Uhr bei der Sache zu bleiben. Ich glaube, wenn wir jetzt jemanden mit einem pädagogischen Hintergrund fragen würden, würde der nur laut lachen und sagen, ja, natürlich kann niemand so lange zuhören. Aber so sind die Kurse ja aufgebaut. Dementsprechend, glaube ich, bringt es einen im Zweifelsfall noch ein bisschen weiter, wenn man am Anfang irgendwie der Karriere steht, dass man einfach ein bisschen Überblick bekommt über manche Themen. Also ich habe das Gefühl, wenn man wirklich schon lange im Beruf ist und sich wirklich ausschließlich mit der Materie beschäftigt, dann neigt man vielleicht manchmal dazu, sich zu denken, okay, also dafür hätte ich mich jetzt hier nicht so lange hinsetzen müssen.
Ja, ich glaube, am Anfang schadet es nicht, um einen guten Überblick zu bekommen. Ich habe das damals nicht online gemacht, sondern, das ist schon sehr lang her, da gab es sowas nicht, sondern vor Ort. Und ich meine, es war immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Es gab natürlich auch arbeitgeberfreundlichere Fachanwälte, die waren dann, meine ich, Freitag, Samstag und den halben Sonntag. Das fand ich ja absurd, aber gut, wenn man das möchte. Ich fand das anstrengend genug, Donnerstag, Freitag, Samstag da zu sitzen, da hinzufahren, den ganzen Tag irgendwie da zu verbringen und dann, wie du sagst, ja, zumindest 3 Wochenenden irgendwann nochmal eine Klausur irgendwie da drunter zu schieben, für die man ein bisschen sich vorbereiten muss, weil gerade am Anfang, wenn einem die Praxis und Theorie fehlt, muss man auch für die Klausur sich ein bisschen vorbereiten. Dann ist es kein richtiger Selbstgänger. Wenn man natürlich schon lange Jahre arbeitet, dann kennt man viele Themen, vielleicht immer mal ein Randthema, mit dem man wenig zu tun hatte, selbst im Berufsalltag, aber gerade wenn man frisch eingestiegen ist, dann ist doch das eine oder andere dabei, wo man wirklich sich anschauen muss und wo man auch ein bisschen Aufwand sozusagen reinstecken muss, bis man das hat, weil weiß nicht, ob jemand jemals durch diese Klausuren durchfällt, aber man möchte es auch nicht rausfinden, dass man jetzt vielleicht mal der Erste ist, der es nicht schafft. Und dann darf man auch nicht vergessen, wenn man die Fälle noch nicht zusammen hat für die Liste oder die 3 Jahre Berufs, ich glaube, man muss 3 Jahre arbeiten auch dafür, die 3 Jahre noch nicht voll hat, muss man immer Fortbildungen noch machen, dann unterjährig, um diesen Titel irgendwann eintragen lassen zu können. Und dann, wenn man den Titel hat, muss man ja weiter Fortbildungen machen.
Genau, also insgesamt ab dem Zeitpunkt praktisch, wo man diese Seminare gemacht hat, da gilt die Fortbildungspflicht und das sind dann irgendwie, glaube ich, 15 Stunden im Jahr, die man machen muss, egal ob man den Titel schon führen darf oder nicht. Also das ist auf jeden Fall was. Die meisten Leute machen ja irgendwann mal einen Fachanwalt. Es macht auch Sinn, wenn man wirklich sehr spezialisiert arbeitet. Und ich glaube, in kleinen Kanzleien, habe ich jetzt auch sehr oft gehört im Fachanwaltskurs, wird es auch oftmals einfach gemacht, um den Mandanten nochmal ein spezialisiertes, gutes Gefühl zu geben, ne? Dass die nicht das Gefühl haben, okay, das ist so eine Wald- und Wiesenkanzlei mit 5 Leuten und davon hat eigentlich niemand irgendeine Ahnung wirklich von irgendwas. Da habe ich schon das Gefühl, dass das Sinn macht, das irgendwie mal zu machen. Und der Aufwand ist auf jeden Fall da. Man sollte sich da irgendwie gut organisieren und man sollte sich da auch Zeiträume für frei halten. Aber es ist ja insgesamt noch überschaubar, weil es ja meistens dann so ein 3-Tages-Block einmal pro Monat ist. Und das lässt sich dann im Zweifelsfall immer noch ganz gut unterbringen. Und was man natürlich noch klären sollte, ist, logischerweise kostet das natürlich Geld. Und da sollte man natürlich auch klären, wenn man schon arbeitet in der Kanzlei, wer dann welchen Anteil übernimmt oder ob daraus irgendwelche Verpflichtungen resultieren.
Ja, also ich weiß ehrlicherweise nicht, wie wir es hier machen, aber bei mir sind damals die Kosten übernommen worden und ich habe mich auch zu nichts verpflichten müssen im Gegenzug, sondern da hat sich einfach keiner Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt irgendwie notwendig ist oder nicht. Wir sprechen ja auch nicht von unfassbaren Beträgen, aber es ist natürlich auch eine gewisse Zeit in der Woche, die man dann nicht im Büro ist und die man natürlich auch nicht arbeitet.
Ja.
Das ist aber einfach so. Das ist ja sonst manchmal auch der Fall. Und ich glaube, es ist richtig, was du sagst, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Promotion ist irgendwie sicherlich auch nett für Mandanten zu sehen, dass man das gemacht hat. Master, manche wissen, was es ist, manche wissen es nicht. Aber Fachanwalt. Fachanwalt ist fast jedem ein Begriff und ich würde sagen, dass viele Mandanten auch danach schauen, ob man das gemacht hat oder nicht. Kleineren Einheiten nochmal vielleicht einen Ticken extremer, gebe ich dir recht, aber auch sonst schauen Mandanten, glaube ich, darauf, ob man das gemacht hat oder nicht, weil das natürlich eine gewisse Expertise auch nach außen trägt, die sehr fachbezogen ist und die sich sehr eng an das knüpft, was Mandanten von einem wollen, nämlich eine konkrete Beratung in einem konkreten Rechtsbereich und nicht das Wissen, ob jemand abstrakten Gutachten erstellen kann oder nicht. Und danach, glaube ich, schauen viele Mandanten schon in der Zusammenarbeit, ob man das jetzt gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und das signalisiert, glaube ich, nochmal mehr nach außen gewissen Bezug zu diesem Betätigungsfeld, in dem man ist.
Ja, Ja, definitiv hast du total recht. Also ich glaube, die meisten Juristen kommen früher oder später um den Fachanwalt und den Fachanwaltskurs und Titel dann irgendwie nicht drum herum. Und diese Dinge wie Promotion oder Master sind, glaube ich, bei uns in der Kanzlei, da wir ja doch akademisch auch ausgerichtet sind, sehr gängig, ist jetzt aber, glaube ich, nicht der Durchschnitt. Man muss ja auch sagen, man kann nicht mit jeder Examensnote promovieren. Wenn man einen bestimmten Notenschnitt nicht hat, muss man im Zweifelsfall besondere Anträge stellen und das dann nochmal von den Professoren prüfen und begründen lassen, warum man trotzdem erfolgreich promovieren kann. Und auch zu einem Masterstudiengang wird man natürlich nicht automatisch angenommen. Irgendwie, ich glaube, man sollte sich vor allem auch immer überlegen, warum man das macht. Macht man das jetzt wirklich nur, weil man den Titel unbedingt will und sich davon Karrierevorteile verspricht? Oder hat man da auch einfach irgendwie Lust zu, weil man sagt, das ist eine gute Zeit insgesamt und dann arbeite ich noch nicht voll und kann noch Themen kombinieren und so. Ich persönlich würde dringend dazu raten, das nicht nur wegen des Titelerwerbs zu machen, weil dazu ist die Zeit dann doch einfach zu lang. Und natürlich kommt das bei vielen Arbeitgebern gut an. Aber im Zweifelsfall geht es auch eigentlich so gut wie überall ohne.
Natürlich, bei vielen Arbeitgebern kommt auch gut an, wenn ich bereit bin, Montag bis Sonntag zu arbeiten und nie schlafe. Das kommt bei vielen Arbeitgebern auch gut an, klar. Aber
richtig. Bei denen hast du dich komischerweise nicht beworben.
Da die Frage, was man selber so vom Leben möchte. Also ich glaube, man muss so ein bisschen den Blick haben, dass man es auch nicht übertreiben darf. Gerade wenn man anfängt zu arbeiten, das ist viel, was auf einen einprasselt. Das sind viele Erwartungen, denen man auf einmal ausgesetzt ist. Und das ändert sich erstaunlicherweise auch gar nicht, wenn man ein paar Jahre schon arbeitet. Das sind eigentlich mehr Sachen, die man unter einen Hut bekommen muss. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte alle naselang noch einen Titel dazu gewinnen und einen machen, dann ist es sehr nachvollziehbar. Ich hatte dir das ja auch erzählt. Ich habe mir gerade auch noch mal überlegt, mache ich vielleicht eine Mediatorenausbildung? Ich mache relativ viele Gerichtsverfahren. Ich habe relativ viel klassisches Baurecht, mache relativ viele Verhandlungen, habe Vertragsverhandlungen, aber auch streitige Verhandlungen über Nachträge und dachte mir auch so, das wäre vielleicht eine Fortbildung als Baumediator, die mir selbst noch mal was bringt, die mir selbst noch mal ein paar Tipps gibt für Vertragsverhandlungen oder Verhandlungen anderer Art, wie man einfach in so, wenn man sich in so eine Ecke manövriert hat, ne? Die Mandanten sagen, ich will A, die Gegenseite sagt, ich will B, wie man A, B vermittelt als Lösung oder wie man sagt, C könnten wir doch auch mal machen. Und einfach so ein bisschen Input von außen, damit man sich selber auch weiterentwickelt. Als ich mir das Programm angeschaut habe, habe ich gedacht, das klingt gar nicht schlecht, dankenswerterweise auch in Hamburg. Aber bei der Vielzahl der Termine kann ich dir jetzt schon sagen, dass die Hälfte nicht klappt, weil erstaunlicherweise, auch wenn es erst Ende Februar ist, ist der Kalender immer relativ schnell sehr voll. Ja?
Ja.
Man hat Termine, die sind auch schon Mitte Oktober und sind drin. Und wenn man sich dann überlegt, ich muss da jetzt ein 8x3 Tage unterbringen als Blocker, sonst bringt die ganze Sache nichts, das ist viel Zeit. Das ist auch viel Zeit, die dann von Freizeit abgeht, ja, wenn man welche hat und immer den kompletten Samstag raus sein, 8x im Jahr. Das merkt man manchmal auch dann in der Woche, wenn man das einfach durchschleppt, ein sehr kurzes Wochenende, bei dem man vielleicht auch sonntags dann noch was nacharbeiten musste, weil man ja auch Donnerstag und Freitag nicht gearbeitet hat.
Ja.
Und das muss man sich gut überlegen, wie belastbar man dann auch ist auf die Dauer, denn wenn sich die Sachen so ein paar Jahre irgendwie auch mal hinziehen oder man alle naselang sagt, man möchte noch was machen, ja, würde sagen, das ist so ein bisschen Timing und manchmal auch ein bisschen innehalten und sich überlegen, wie viel bringt es mir? Wie viel kostet es mich auch? Manchmal eine Abwägungsentscheidung, würde ich sagen. Weshalb ich auch gesagt habe, nicht jetzt. Also ich würde es weiterhin gerne machen, aber ich kriege es einfach dieses Jahr nicht unter.
Ja, guck einfach mal. Kann ich total gut verstehen. Also ich liebäugel auch immer mal wieder mit sowas. Auch einfach insgesamt, selbst wenn ich nicht so wahnsinnig viel streitig mache, finde ich, werden wir in unserer Ausbildung ja nicht so wirklich in Verhandlungsführung geschult, in Gesprächsführung geschult, irgendwie vielleicht, damit man mehr taktisches Verständnis bekommt. Und je nachdem, wie gut man da von seinem Mentor lernen kann oder auch wie viel Zeit man hat, gemeinsam Termine wahrzunehmen, dass man da halt irgendwie dieses typische Learning on the Job machen kann, glaube ich schon, dass so Mediationsausbildungen irgendwie, selbst wenn man jetzt nicht ständig in Verfahren irgendwie tätig ist, auch ganz einfach sinnvoll sein können, um in vorgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten sinnvoll bei Terminen agieren zu können und sich da vielleicht wirklich eine ordentliche Strategie aufzubauen. Aber ja, ich finde auch, der Zeitaufwand ist bei einer Mediationsausbildung ja schon auch wirklich enorm. Mediation gibt es ja auch tatsächlich in jedem Rechtsgebiet eigentlich. Und ich glaube, man muss sich auch immer so ein bisschen erkundigen, wie groß nachher das Anwendungsfeld ist. Ne? Also bei uns im Baurecht ist das ja auch immer so die Frage irgendwie, wer würde jetzt tatsächlich zu einem externen Mediator gehen? Das sind ja meistens relativ wenige in so Bereichen wie dem Familienrecht oder so, machen das ja doch schon mehr Menschen, dass sie sagen, bevor wir uns tatsächlich vor Gericht streiten, da versuchen wir es nochmal mit einer Mediation. Das ist, glaube ich, auch was man sich immer irgendwie genau angucken muss. Ja. Und ich glaube, mittlerweile gibt es aber auch so viele Coaching-Angebote und Ausbildungen, wo auch wirklich viele von diesen Elementen angeboten werden, dass es auch immer mal Sinn macht, sich anzugucken, ob man sich nicht da auch einfach ein bisschen weiterbilden kann. Dann kann man sich zwar nicht diesen tollen Titel als Mediator mit auf die Visitenkarte schreiben, aber wenn es einem vor allem darum geht, da nochmal Kenntnisse zu erlangen, glaube ich, ist das nochmal eine ganz gute Alternative.
Ja, ich glaube, das merkt man auch im Laufe der Jahre dann, so blöd sich das anhört. Am Anfang denkt man bei jeder Fortbildung, es geht eigentlich ausschließlich darum, dass man was vor den Namen, hinter den Namen, unter den Namen, über den Namen schreiben kann. Aber im Laufe der Jahre merkt man vielleicht auch, dass es nicht nur darum geht, sondern dass es ja auch darum geht, dass man was für sich machen will und an sich selbst arbeiten will. Und dafür kann man Fortbildungen bis zum gewissen Punkt natürlich auch nutzen, wenn man sich tatsächlich Gedanken macht und sich hinsetzt, sich mal überlegt, wo habe ich vielleicht Schwächen, die aber auch ausgebügelt werden könnten.
Ja, genau.
gibt ja auch Schwächen, die sind, wie sie sind, da kann man auch nichts dran machen. Aber dass man wirklich sagt, man hat nochmal einen gewissen Bedarf und versucht, diesen Bedarf zu stillen, unabhängig davon, ob man dann jetzt noch was erwirbt, was man sich irgendwo auf diese Visitenkarte drucken lassen kann oder halt auch nicht, sondern was man jetzt wirklich für sich macht. Das ist, glaube ich, aber was erst im Laufe des Berufslebens so ein bisschen zutage tritt und was man jetzt auch nicht unbedingt gleich am Anfang schon als notwendig erachtet. Und man kann es auch nicht verkaufen im Vorstellungsgespräch, wenn man sich für einen Job interessiert oder ähnliches, dass man sagt, hey, ich habe übrigens noch einen Punkt, an dem ich an mir arbeiten möchte. Im Vorstellungsgespräch geht es ja eher darum zu sagen, ich bin ja jetzt schon makellos und perfekt und bringe jetzt schon alles mit. Und es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, nochmal was obendrauf zu setzen. Sind natürlich einfach die Vorzeichen ein bisschen anders.
Ja, total. Nein, das stimmt auch. Ich glaube, man muss sich da wirklich immer genau überlegen, warum macht man das und um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, wie viel bin ich da bereit, irgendwie auch selber für zu opfern, weil viele dieser richtigen Zusatzausbildungen sind halt tatsächlich einfach total zeitaufwendig. Ne? Ja. Genauso, ich glaube, das stand jetzt für uns beide zum Beispiel irgendwie nie zur Debatte, aber es gibt ja auch viele MBA-Programme, die gerade Juristen irgendwie manchmal auch anstreben, wenn sie eher wirtschaftsrechtlich irgendwie tätig sind oder auch wirklich so im M&A-Sektor tätig sind. Eine gute Freundin von mir hat das zum Beispiel gemacht und das war auch einfach wirklich wahnsinnig aufwendig. So, ne? Es war wirklich wie ein komplettes Kurzstudium nochmal hinterher in sehr vielen Finanzthemen, Controllingsthemen irgendwie dann, also weil es bei ihr immobilienrechtlich geprägt war, halt auch einfach so über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien, Immobilienentwicklung, irgendwie Marktentwicklung und so. Das war wirklich einfach inhaltlich nochmal ein ganz schön großes Brett, was da gebohrt werden musste. So, ne? Sowas sollte man sich einfach gut überlegen, ob man da wirklich die Zeit und den Aufwand irgendwie für betreiben kann und ob einem das nachher sowohl persönlich als auch in seiner juristischen Praxis so viel bringt.
Naja, ich war ja gerade erst bei einem MBA-Studiengang, weil ich ja einen Lehrauftrag dort habe und ich fand die Belastung für die Studenten dort schon sehr enorm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein spezielles Konstrukt. Die machen 6 Wochen Blockunterricht, dann gehen die wieder zurück ins Unternehmen, weil es berufsbegleitend ist. Aber 6 Wochen Blockunterricht, halt 9 bis 18 Uhr jeden Tag. Und man muss das natürlich mit dem Arbeitgeber klären, der diese bei einem MBA horrenden Kosten möglicherweise übernehmen sollte und einen freistellen muss für eine sehr lange Zeit. Weil das kann man jetzt nicht mit, na dann arbeite ich Sonntag noch was nach, ausgleichen, sondern entweder geht der komplette Jahresurlaub drauf, es ist unbezahlter Urlaub, oder man hat einen sehr netten Arbeitgeber, mit dem man sehr gut verhandelt hat darüber. dass man eine so lange Zeit einfach freigestellt wird. Und ich glaube, die Themen, die man dort behandelt, sind natürlich auch sehr übergreifend und es sind viele Themen dabei, die man jetzt nicht aus seinem eigentlichen Hauptstudium kennt und die man sich wirklich daher richtig erarbeiten muss. Und ich glaube, man merkt dann auch zum Teil, gerade bei berufsbegleitenden also MBAs oder Masterstudiengängen auch, dass man eine gewisse Zeit schon aus dem Lernen draus ist.
Ja, und definitiv.
Dass die Aufmerksamkeitsspanne echt verdammt kurz geworden ist.
Und dass es auch einfach was ganz anderes ist, wenn man einen richtigen Hauptjob und ein komplett ausgefülltes Leben hat und da dann dementsprechend noch versucht, das so ein bisschen in seine Freizeit mit reinzuquetschen. Ne?
Ja.
Also das macht es ja auch einfach wirklich nicht einfacher. Damals in der Uni irgendwie haben wir uns ja wirklich nur aufs Lernen konzentriert, mal mehr, mal weniger irgendwie. Ne? Da hatte man ja jetzt noch nicht so viel anderes zu tun und da hatte man halt vielleicht noch irgend so einen Hiwi-Job nebenher oder irgendwer anders hat in der Kneipe gearbeitet oder so.
Ja.
Aber wenn man wirklich berufsbegleitend sich nochmal fortbildet, muss man sich auch immer klar machen, dass man einfach zwei Aufgaben dann nebeneinander hat, die beide geistig vollen Einsatz verlangen. Und da muss man sich wirklich ganz ehrlich die Karten legen, ob man sich das zutraut. Weil wenn man einmal mit sowas angefangen hat, dann zu sagen, nee, ich lasse es jetzt bleiben, weil es mir irgendwie zu viel wird, das macht man dann jetzt meistens doch nicht. Will man auch vorm Arbeitgeber dann natürlich nicht machen und dann zieht man es auch durch, aber dann kann so eine Zeit halt auch wirklich mal extrem anstrengend werden.
Ja, so ist das. Deswegen ist es, glaube ich, so wie du es auch gemacht hast, die DIS zumindest vorzuziehen, sehr sinnvoll, vielleicht einen Master auch vorzuziehen, sehr sinnvoll und berufsbegleitend nur das zu machen, was man irgendwie machen muss, wie ein Fachanwalt, ja. Weil es anders nicht geht. Genau.
Ja, total.
Ja, ich glaube, auch in den letzten Jahren hat sich da einiges getan und so diese Titelhörigkeit ist vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt wie damals, als wir angefangen haben zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, da war das Thema durchaus noch größer, als es jetzt ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und ich glaube, man darf sich da halt nicht treiben lassen. Ne? Also das Jurastudium ist ja eh schon sehr von Erfolgsdruck getrieben und von einem guten ersten Examen, einem guten zweiten Examen irgendwie und das am besten irgendwie noch in einer relativ kurzen Zeitspanne mit irgendwie ganz vielen tollen Praktikern und Einsätzen in namhaften Kanzleien. Und wenn man dann direkt wieder anfängt, sich den nächsten Druck zu machen mit dem nächsten Titelerwerb, nachdem man jetzt endlich mal Volljurist geworden ist, sollte man wirklich nicht machen. Deswegen meine Story irgendwie hört sich vielleicht ein bisschen lapidar an, dass ich irgendwie eher so aus Zufall promoviert habe. Aber im Nachhinein war das wirklich genau das Richtige, weil ich da auch ansonsten mit so einem Anspruchsdenken und mit so einem weiteren Leistungsdruck direkt nach dem Examen auch einfach nicht mehr hätte rangehen können.
Sehr nachvollziehbar. Das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Also,
sehr schön.
Vielen Dank.
Ich danke dir, es war mal wieder sehr schön.
Auf bald.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.